Liebe Gemeinde, ich möchte euch zu Beginn einen Witz erzählen. Der Papst, und es muss wahrscheinlich noch Johannes Paul II. Gewesen sein, unternimmt wieder einmal eine seiner vielen Auslandsreisen, diesmal nach Südamerika. Und sie fahren mit einem riesigen amerikanischen Straßenkreuzer. Unterwegs bittet der Papst, der bisher hinten saß, den Fahrer, selbst einmal doch an Steuer zu dürfen. Der Fahrer und der Heilige Vater tauschen also die Plätze. Und er braust dann so richtig los und fährt natürlich viel zu schnell. Prompt kommen die zwei in eine Geschwindigkeitskontrolle. Der Polizist stutzt dann, als er den Fahrer sieht und weiß nicht so recht, was er machen soll. Er ruft dann seinen Vorgesetzten an, der weiß auch nicht, wie er sich verhalten soll. Am Ende landet er dann beim Polizeipräsidenten. Und der Polizist sagt, ein Auto sei doppelt so schnell gefahren wie zulässig. Der Polizeipräsident fragt, weshalb er denn wegen so einer Lappalie ihn anruft. Ja, sagt der Polizist, so genau weiß er das eigentlich auch nicht. Aber der Fahrer ist der Papst. Ist ein bisschen. Er schließt sich wieder so gleich. Ich lese jetzt den Predigttext für heute aus dem 1. Korintherbrief im 1. Kapitel, die Verse 26 bis 31. Seht auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Herr, segne du unser Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, Anerkennung, Achtung, wer braucht das nicht, zumindest ab und zu, gesehen werden, beachtet werden, mitreden dürfen, wer will das nicht? Das ist ein menschliches Grundbedürfnis, fast so wie das Atmen. Und wäre es nicht cool, mal mit dem Papst zusammen im Auto zu sitzen oder eine Audienz bei ihm zu bekommen. Oder wie wär's mit einem Tässchen Tee bei der Queen? Oder eine Einladung ins Kanzleramt zu unserer noch Kanzlerin Angela Merkel? Und mal ehrlich, mal mit Helene Fischer gemeinsam auf der Bühne. Wäre doch auch was für Mann ab 45, oder? Und welcher Jugendliche träumt denn nicht, mal bei Deutschland sucht den Superstar dabei zu sein? Ab und zu mal im Rampenlicht zu stehen, ist doch schon ganz nett. Und ich muss jetzt in eigener Sache sagen, mir tut's auch gut, mal hier vorne stehen zu dürfen. Aber wie war das nun bei den Korinthern damals? Was waren das denn für Leute? Wen spricht Paulus denn da an? das waren doch nicht die wichtigen, die besseren Leute. Das waren Hafenarbeiter, das waren Putzfrauen, Seeleute, Kindermädchen, Hausangestellte. Wenn's hochkam, ein paar Handwerker und Kaufleute. Eigentlich unbedeutende, unwichtige Leute. Leute, die uns nicht auffallen würden, würden wir ihnen auf der Straße begegnen. Und Paulus spricht sie auch mit wirklich wenig schmeichelhaften Worten an, wie was töricht ist, was schwach ist, das Geringe, das Verachtete. Wer will schon so angeredet werden? Aber erinnern wir uns nochmal an Weihnachten. Angefangen beim Ort des Geschehens. Aus dir, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten Judas. Und das setzt sich fort bei den Handelnden. Maria, die Gottesmutter, die ist jung, ungebildet, unerfahren, die Unschuld vom Lande, hat einen kindlichen Glauben, einfach nur naiv. Was töricht ist vor der Welt, sucht sich Gott aus. Und es geht auch weiter bei den Geburtstagsgästen, die verachteten, geringgeschätzten Hirten. So ein Gesindel. Denken wir mal nach, was wären das heute für Leute? Wie wäre es wohl, wenn Jesus heute zur Welt käme? Ich habe jetzt einfach mal so überlegt, stellen Sie sich vor, wir befinden uns auf einer Autobahnraststätte, irgendwo mitten in Deutschland. Es ist dunkel, kalt, nass, regnerisch, einfach so richtig unangenehm. Und da stehen sie mit ihren Brummis und schlagen die Zeit tot. Brummifahrer, das sind harte Jungs, tätowiert und auch sonst vom Leben gezeichnet. Die sitzen nicht zu Hause bei Frau und Kindern. Und sie verstehen sich auch mehr recht als schlecht. Die Deutschen, Polen, Tschechen, Rumänen, Russen und so weiter. Sie stehen da, trinken ihre Bierchen aus der Dose, reißen ab und zu einen Witz. Und dann plötzlich wird's da strahlend hell um sie und sie erkennen so schemenhaft weiße Gestalten und der Himmel tut sich vor ihnen auf. Und sie hören Stimmen, sie hören Musik, Ehre sei Gott. Den Jungs stehen die Mäuler offen und sie bekommen ganz große Augen. Sowas haben sie noch nie erlebt. Sie gehen sogar instinktiv in Deckung. Was soll das? Die Stimmen reden davon, dass ihr großer Problemlöser geboren ist. Sie sollen im Keller der Raststätte nachsehen. Kaum zu glauben. Die Jungs fangen an zu beraten. Sie sparren ihre Brummis ab und machen sich auf die Suche. Sie fragen in der Raststätte und tatsächlich im Keller finden sie ein junges Pärchen. Und in einem Karton liegt der Neugeborene. Ihnen wird ganz weich ums Herz, als sie das Baby liebevoll und zärtlich drücken. Überall erzählen sie dann diese Geschichte. So könnte sich Weihnachten heute auf dem Parkplatz abgespielt haben. Was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott sich erwählt. Was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das sich kein Mensch vor Gott rühme. Ist es das, was uns an Weihnachten so fasziniert, was uns in Scharen in die Kirchen treibt, dass sich Gott das erwählt, was nichts ist, Suchen wir da den, der sich ganz klein macht für uns? Den, dem wir nichts beweisen, nichts vormachen müssen? Bei dem wir klein und unbedeutend sein dürfen? Der, der unsere Leistung nicht braucht? Der uns einfach so annimmt, wie wir sind? Dem, der uns liebt, nur weil wir da sind, weil wir von ihm sind, auch wenn wir das vielleicht gar nicht so genau wissen? Suchen wir da den, bei dem wir all das angeblich so Wichtige in dieser Welt einfach mal sein lassen können? All unser Raffen und Gieren, all unsere Hektik und Stress um ein bisschen mehr Leben? Ist da der, der sagt, halt an, das ist alles nicht so wichtig, komm zu mir, bei mir findest du alles, was du brauchst? Ist das die Faszination von Weihnachten? Jesus muss wohl unser ganzes Schaffen, Raffen, Gieren und Gerenne ziemlich egal sein. Er wirkt nämlich an unbedeutenden Orten rund um den See Genezareth. Er sammelt um sich unbedeutende, verachtete, geringe Leute, ungebildete Fischer, verhasste Zöllner, gefährliche Terroristen. Und er knackt mit diesen Nichtsen in 300 Jahren das so stolze und mächtige Römische Reich. Die gesamte damals bekannte Welt. Die Gemeinde in Korinth war da nur ein kleines Mosaiksteinchen. Damit er die Weisen zu Schanden mache. Wir haben einen großen Glauben und unser Glaube ist weit. Paulus könnte man hier doch leicht missverstehen. Paulus, ein Feind der Wissenschaft, ein Gegner des Fortschritts. Sicher, uns verwirrt heute so mancher Bibelkritiker mit seinen Aussagen. Uns verwirrt mancher Theologe, wenn er mit seiner Gott-ist-tot-Theologie. Wir ängstigen uns vor einer Forschung, die in der Lage ist, das menschliche Leben zu verändern, die sich am Leben vergreift. Aber Paulus will hier sicher nicht das Kind mit dem Bart ausschütten. Er sagt an anderer Stelle auch, prüft alles und das Gute behaltet. Und Jesus selbst sagt einmal, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Heißt das nicht, Jesus schenkt uns eine ganz große Freiheit in unserem Glauben, zumal wenn es darum geht, uns das Leben zu erleichtern. Und ist es nicht gerade eine Stärke unserer christlichen Religion, dass wir unseren Glauben und uns selbst auch hinterfragen dürfen, im Sinne von Wachstum und Veränderung zum Besseren? Sind wir nicht alle dankbar für die Segnungen, zum Beispiel der modernen Mobilität, mal in einer Viertelstunde nach Memmingen. Unsere Vorfahren haben dazu mindestens einen halben Tag benötigt. Dankbar für diese bahnbrechenden Erkenntnisse der modernen Medizin, dass wir nicht mehr an einer kleinen Verletzung, die sich entzündet, sterben müssen oder an einer harmlosen Lungenentzündung. Alles dank Antibiotika. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Unsere Prioritäten richtig setzen. Die Welt mit all ihrer Vielfalt konnte nur aus dem Willen Gottes entstehen. So sagt es Isaac Newton, einer der größten Naturwissenschaftler aller Zeiten. Und Blaise Pascal, ein ebenso berühmter Naturwissenschaftler, argumentiert für den Glauben mit seiner Gotteswette. Es sei stets eine bessere Wette, an Gott zu glauben, weil der Gewinn, der durch den Glauben an Gott erreicht werden könne, stets größer sei als der Gewinn im Fall des Unglaubens. So Blaise Pascal. Liegt Paulus mit dem, was er uns heute sagt, nicht goldrichtig? Ist das Leben ohne Gott und unsere Gleichgültigkeit Gott gegenüber nicht die Sünde überhaupt von uns Heutigen? Die meisten, ich meine jetzt nicht uns hier drin, haben doch Gott entweder ganz aus ihrem Leben gestrichen oder einfach nur vergessen. Ist das nicht schrecklich undankbar von uns Menschen, nach dem, was Gott alles für uns getan hat und angesichts dem Kind in der Krippe? Aber brauchen wir heute denn überhaupt noch einen Gott, wo wir doch mühelos mit dem kleinen Finger tausende Tonnen bewegen können, wo wir viele unserer Krankheiten selber heilen können? Was wir wissen, ist ein Tropfen, und was wir nicht wissen, ein Ozean, sagt dazu der schon vorher erwähnte Isaac Newton. Die Wahrheit ist doch, der Mensch schafft's nicht allein, auch der moderne, aufgeklärte Mensch nicht. Wir sehen das an den sich zuspitzenden Konflikten. Wir sehen das an einer Welt, die immer bedenklicher wackelt. Mit Erschrecken nehmen wir wahr, wie instabil unsere Welt ist. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sein können, so wissen wir auch alle um unsere persönlichen Unzulänglichkeiten und Schwächen. Wir brauchen Gott. In den Seligpreisungen spricht Jesus uns zu: Selig sind die, die da geistlich arm sind. Damit meint er, selig sind die, die um ihr Törichtsein, ihr Schwachsein und um ihre Unvollkommenheit wissen. Selig sind die, die darum wissen und mutig und stark genug sind, in aller Demut den anzunehmen, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Gebt Gott in eurem Leben die Ehre, indem ihr euch ganz dem Kind in der Krippe zuwendet und indem ihr euch ganz eurem Nächsten zuwendet, zuallererst eben den Törichten, den Schwachen, den Geringen und den Verachteten. Ich schließe mit einem Gebet von Blaise Pascal, der seit seinem 18. Lebensjahr unter starken Schmerzen litt. Alles, was nicht Gott ist, kann meine Hoffnung nicht erfüllen. Gott selbst verlange und suche ich. An dich allein, mein Gott, wende ich mich, um dich zu erlangen. Vater im Himmel, ich bitte weder um Gesundheit noch um Krankheit, weder um Leben noch um Tod, sondern darum, dass du über meine Gesundheit und meine Krankheit, über mein Leben und meinen Tod verfügst, zu deiner Ehre und zu meinem Heil. Du allein weißt, was mir dienlich ist. Du allein bist der Herr. Tue, was du willst. Gib mir, nimm mir, aber mache meinen Willen dem deinen gleich. So gib den Herr, dass ich, wie ich auch sei, mich in deinen Willen einordnen und dass ich als Kranker dich verherrliche in meinem Leiden. Vereinige mich mit dir, erfülle mich mit dir und deinem Heiligen Geist. Amen. Gott, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.